Und zwar mache ich jetzt heute Folgendes. In einem gewissen Schnelllauf, theoretischen Schnelllauf, werde ich die Themen abdecken, die ich dann im Rahmen dieses Seminars eingehend diskutieren möchte, anhand bestimmter Texte und Diskussionen mit Studenten. Das heißt, das Ziel meines heutigen Vortrags ist praktisch eine Richtung anzugeben und Ihnen Eindruck zu vermitteln darüber, was Ihnen bevorsteht, zumindest wie ich mir jetzt dieses bevorstehende ausmale. Fragen möchte ist der Ort, der kulturelle Ort, politische Ort, ökonomische Ort und so weiter, des Designs, also kulturelle Ort in erster Linie in unserer Kultur. Wir leben in einer ziemlich designten Welt und wir studieren oder lehren an einer Hochschule der Gestaltung, also Hochschule des Designs, ja. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich das Theorieangebot mir angeschaut habe, was in den letzten Jahren Studenten angeboten worden war, habe ich bemerkt, da gab es überhaupt nichts, oder vielleicht irre ich mich, oder fast nichts über das Design. Aber sicherlich nicht über das Design als eine Praxis, ja, die hier auch unterrichtet wird, sondern eben, was mich interessiert, ist die theoretische und allgemein kulturelle Dimension des Designs. Und die würde ich jetzt versuchen zu umreißen. Na gut. Es gibt eine blöde philosophische Angewohnheit, mit den Griechen anzufangen. Und ich möchte da auch nicht entziehen und möchte Sie daran erinnern, dass Techne, ja nicht wahr, in der griechischen Tradition bedeutete Kunst und Technik gleichzeitig. Ja, das heißt, die Griechen haben diese Unterscheidung zwischen Kunst und Technik nicht vorgenommen. Techne bedeutete auch nicht die Technik im Sinne der Maschine, im Sinne der Technologie, sondern Techne bedeutete alles, was die Menschen machen, bewusst produzieren, im Unterschied zu dem, was die Natur produziert hat. Das war eine grobe Unterscheidung zwischen Naturdingen wie Ozeanen und Bergen auf der einen Seite und technischen Dingen, von Menschen produzierten Dingen auf der anderen Seite. Und die waren eben Techne. Nun, vor allem im Verlauf der Moderne hat sich aber unser Blick und unser Verständnis der von Menschen produzierten Dinge verändert. Und zwar so verändert, dass wir im Endeffekt zwei unterschiedliche Bereiche der menschlichen Aktivität bekommen haben. Das ist eben Technik und Kunst. Und zwar kann man sehr einfach beschreiben, wie diese Trennung stattgefunden hat. Alles, was wir produzieren als Menschen, kann gesehen werden in zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal als Form und einmal als Funktion. So kann man zum Beispiel sagen, dass wir, wenn wir diesen Tisch als Beispiel nehmen, dann müssen wir sagen, dass dieser Tisch zweierlei zu bestimmen ist. Erstens als technischer Gegenstand, das heißt ein Gegenstand, der uns erlaubt, bestimmte Tätigkeit auszuführen, wie zum Beispiel zu schreiben oder zumindest gegen den Tisch anzulehnen, wie ich jetzt tue, oder diesen Tisch als eine reine Form zu betrachten. Nun, die allgemeine Voraussetzung, unter der die Ästhetik der Moderne, zumindest seit Kant, aber auch noch früher, funktioniert, ist die Annahme, dass beides gleichzeitig nicht möglich ist. Eben diese Annahme, eine im Grunde erkenntnistheoretische und psychologische Annahme in Bezug auf die Fähigkeit des Menschen, seine Aufmerksamkeit zu verwalten, dass diese allgemeine Annahme über die Konstruktion des menschlichen Verstandes und der menschlichen Imagination führte dazu, dass die Moderne zum Schluss gekommen ist, seit Kant wie gesagt, dass man den Tisch nicht gleichzeitig reflektieren kann als etwas, was funktioniert und als etwas, was eine Form hat. Denn wenn wir den Tisch benutzen, zum Beispiel zu schreiben und so weiter und so fort, dann konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Funktion des Tisches. Und so gerät die Form des Tisches aus dem Bereich unserer, aus dem Feld unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn wir Dinge benutzen, das heißt, sie tatsächlich auch utilitäre technische Dinge verwenden, wie sie in dieser Zivilisation produziert werden, dann wird ihre Form von uns prinzipiell verborgen. Kant würde sagen, wir haben ein Interesse an diesen Dingen. Wir haben ein Interesse an diesen Dingen, zum Beispiel, wir haben ein Interesse daran, dass dieser Tisch steht. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir beginnen, auf diesem Tisch zu schreiben, nicht mit einem Tisch zu tun haben, der sofort zerfällt. So sagen wir, dass der Tisch, der steht, das heißt, der Tisch, der stabil bleibt, wenn ich auf diesem Tisch schreibe, irgendwie besser ist, als der Tisch, der sofort zerfällt. Ja. Diese Annahme ist genau die Annahme der Art, die uns nicht erlaubt, die Form des Tisches radikal konsequent zu reflektieren. Denn in der rein ästhetischen oder künstlerischen Perspektive, der Tisch, der sofort zerfällt, wenn man beginnt, auf ihn zu schreiben, ist viel reizvoller als der Tisch, der stehen bleibt. Ja? Der Tisch, der stehen bleibt, gibt keine Möglichkeit zu einer künstlerischen Performance. Der Tisch, der zerfällt, ist ein künstlerischer Performance. Das heißt, wenn ich ein Interesse habe an bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten des Gegenstands, mit dem ich zu tun habe, dieses Interesse verstellt mir den Blick für die Reinheit seiner Form und die künstlerischen Möglichkeiten der Reflexion dieser Form. Wenn ich aber mein Blick und meine Aufmerksamkeit vielleicht anders organisiere, nämlich so, dass ich allein die Form des Tisches betrachte und mich völlig von der Frage distanziere, ob dieser Tisch funktionsfähig ist oder nicht und wie ich diesen Tisch verwenden will oder nicht, dann handelt es sich um eine genuine ästhetische, das heißt interessenlose Betrachtung. Und das ist die Definition der kantianischen Ästhetik, die zugrunde liegt, im Grunde jeder unserer nach wie vor funktionierenden Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst. Ja? Nichtkunst ist das, wofür wir ein Interesse haben, dass es so ist oder nichts anders im Sinne eines realen Lebenszusammenhangs. Und das Objekt der reinen Betrachtung ist die reine Form, die ausgelöst ist aus diesem Lebenszusammenhang und betrachtet wird um ihrer selbst willen. Ja, ohne spezifisches Interesse dafür, ob diese Form überhaupt einer Realität entspricht oder nicht. Ja. Das heißt, wir haben entweder eine völlig kontemplative ästhetische Einstellung oder wir haben eine praktische Einstellung. Das bedeutet, dass unsere Unterscheidung zwischen Kunst und Nichtkunst ist weniger oder gar nicht im Grunde die Unterscheidung auf der Ebene der Gegenstände, mit denen wir zu tun haben. Zumindest seit Duchamp wissen wir, dass wir jedes utilitäre Gegenstand, jeden utilitären Gegenstand und jedes Produkt zum Objekt der Betrachtung in einem Museum, in einem öffentlichen Ausstellungsraum machen können, indem wir, das heißt künstlerische Installation, ja, ich frage, eigentlich ist es Deinstallation. Ja, Installation, zum Beispiel, man installiert ein Urinoir im Klo und dieses Urinoir ist gut installiert, wenn es funktioniert. Ja. Das ist eine Installation, das macht der Installateur. Der Künstler aber als Installateur macht eine Deinstallation. Das heißt, Er nimmt diese UNRWA aus einem funktionalen Zusammenhang, vernichtet diesen UNRWA als existierender Gegenstand in der Welt, nimmt diesen Gegenstand aus dem realen Lebenszusammenhang und in dieser defunktionalisierten und eigentlich deinstallativen Form steht dieser Gegenstand als Objekt der reinen Betrachtung vor unseren Augen da in einem Ausstellungsraum. Als Beispiel, als anderes Beispiel, kann ich nehmen zum Beispiel die Leichen von Herrn Hagen, heißt das, ne? Ja, der Hagen. Der nimmt sozusagen zum Beispiel Leichen aus ihrem Lebenszusammenhang, also wo die Normen funktionieren, das heißt, begraben werden, sich auflösen, oder von Würmern gefressen werden und in diesem Sinne an der allgemeinen Metabolismus, dem Lebensmetabolismus teilnehmen. Und nimmt aus diesem Zusammenhang, Lebenszusammenhang, das die Lerchen leben ja auch, und zeigt als Ausstellungsgegenstände, das heißt, das ist eine reine Form. Also, gut. Wir haben also eine ganz scharfe Trennung zwischen ästhetischer Funktion und utilitärer Funktion, ästhetischer Einstellung und utilitären Einstellung. Und zwar alles, was wir damit zu tun haben, wenn wir, wie man so sagt, die Grenze der Kunst sprengen oder die Grenzen der Kunst überqueren oder die Grenze der Kunst transzendieren. Alles das verstärkt und radikalisiert diese Grenze. Denn nur wenn diese Grenze sehr, sehr scharf ist, macht es überhaupt einen Sinn, ein Kunst, sozusagen UNRWA als Kunstwerk auszustellen. Wenn diese Grenze nicht scharf ist, macht es überhaupt keinen Sinn. Genauso wie wir auch die Bilder, ja nicht wahr, anders verwenden können. Wir können zum Beispiel mit den Bildern, auch mit Mesarienbildern, die Wände tapezieren oder zum Beispiel die Fenster schließen, was auch die Russen gemacht haben in der Zeit des, auch die Franzosen, ja, in ihrer revolutionären Viren nach der Revolutionszeit, aber auch die Russen im Bürgerkrieg. Ja. Sie haben sozusagen aus den Museen und Palästen entwendete Kunstwerke entweder dafür benutzt, als Brennmaterial oder um die Fenster damit zu schließen. Das heißt, die Kunst kann genauso utilitarisiert werden, weil Kunst ist etwas Materielles, wie auch alles andere. Deswegen, wenn die Künstler zum Beispiel sagen, warum ist die Kunst unnütz, warum kann man nicht die Kunst utilitarisieren, dann ist es überhaupt kein Problem. Man soll nur die Bilder aus den Museen wegnehmen und sie praktisch im Haushalt verwenden. Oder wie auch immer. Und da gibt es nichts anzunehmen. Man kann aber beides nicht kriegen. Ja, das ist das Prinzip der Moderne. Beides kann man nicht kriegen gleichzeitig. Also Kunst und nicht Kunst zu sein und. Das ist klar. Wenn man diese scharfe Grenze vor Augen hat, die ästhetische Dimension der modernen Kunst, dann ist es klar, was Design eigentlich ist. Hal Foster, einer der einflussreichsten amerikanischen Kunsthistoriker letzter Zeit, hat gerade ein Buch herausgegeben, also das ist gerade vor einem Jahr, aber nach wie vor populär, heißt Design is Crime. Das heißt, Design ist per Definition Verbrechen. Warum Design ist per Definition Verbrechen? Weil das dann nichts anderes ist als die Verwischung dieser Grenze zwischen Kunst und Technik oder Produktion, utilitärer Produktion im weitesten Sinne. Weil Design ist etwas, was sozusagen mitgedacht und mitreflektiert wird, wenn man utilitäre Dinge produziert. Das heißt, Design funktioniert nur dann, wenn wir die Welt im Ganzen als einen Ausstellungsraum betrachten und nicht nur als ein lebendiger Funktionszusammenhang. Die Frage ist, was ist die Welt, was ist das Leben? Das ist ein Funktionszusammenhang. Es ist ein allgemeiner Metabolismus. Wir können also, das ist der Ausgangspunkt, ja, das ist das Leben. Aber wir können auch das Leben aus der Perspektive des Todes sehen, aus der Perspektive des Todes, in der vom Leben nur eine reine Form bleibt und das Leben selbst verschwindet. Das heißt, bei einer entwickelten ästhetischen Einstellung und bei einem entwickelten Design in einer Gesellschaft, die so extrem designt wie unsere eigene, ja, haben wir mit einer Ökonomie zu tun, mit einer Politik zu tun, mit einem gesellschaftlichen Zusammenhang zu tun, dass sich nicht in erster Linie oder nicht, oder sagen wir gleichzeitig präsentiert, als eine solche Maschine, als gesellschaftliche Maschine, zu der Produktion der Nahrung oder was auch immer, ja, als eine Praxis, eine gesellschaftliche Praxis. Aber gleichzeitig als Reich des Todes, eine riesige Pyramide, in der alles, was ist, immer schon designt ist, das heißt immer schon unter der Herrschaft der reinen Form, unter der Herrschaft des Todes, der Nicht-Funktionalität gestellt wird. In diesem Sinne ist Design ist Crime. Design ist Crime, weil Design ist Erscheinung des Todes inmitten des Lebens. Ja? Design ist der Ort, an dem im Leben selbst und nicht in einem spezifischen Platz, wie Museum, das ist der Friedhof hier, Deutschland, ja, nicht wahr? Oder ägyptische Pyramide und so weiter, wo die Dinge unter dem Aspekt ihres Totenseins betrachtet werden, in einem bestimmten abgesonderten Platz. Sondern als Design der Wirklichkeit und Design des Lebens ist unser ganzes Leben immer schon Friedhof. Weil immer schon designt. Und wir sehen, wir sind als Design, wir sind auch designt, immer schon herumwandelnde Mumien, ja, nicht wahr? Die sozusagen ab und zu ihren Gräber entsteigen und dann zurück verschwinden. Ja. Nicht zufällig ist der Vampir, ja, nicht wahr? Das Held, der Held unserer Zeit. Gut. Unter diesem Aspekt gesehen kann man sagen, dass Design auf der einen Seite eben diese Erscheinung des Todes inmitten des Lebens und die Erscheinung des Lebens als immer schon tot von Tanja. Auf der anderen Seite aber, und gerade deswegen, bietet bestimmte Genüsse, die nicht wahr, meistens als dekadente, verruchte, böse Kriminelle, nicht wahr, erscheinen. Also alles, was designed oder overdesigned ist, scheint dekadent und kriminell zu sein. Ja? Es beginnt schon mit Blumen des Bösen von Baudelaire und bleibt bis heute. Dekadenz ist nichts anderes, Oscar Wilde und so, ist nichts anderes als ein erster Einbruch des Designs in das Leben der europäischen Gesellschaft. In dieser Situation werden zumindest zwei Grenzen in Frage gestellt und die möchte ich hier diskutieren. Eine Grenze ist die Grenze, wie gesagt, zwischen Kunst und Technik. Wie diese Grenze unterwandert ist, zeigt ein gutes Beispiel. Nehmen Sie wissen ja, dass Andy Warhol in amerikanischen Kontext diese Gestus von Duchamp wiederholt hat. Und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich das Buch von Arthur Danto, ja, über Brillo Box von Andy Warhol. Also der Andy Warhol nimmt über 60 Jahre, aber der 60 Jahre einen Gegenstand aus dem utilitären Leben, ein Brillo-Box, eine Verpackung, stellt diese Verpackung in einen ästhetischen Raum, die Betrachtung, also in einer Galerie aus, und vollzieht also den gleichen Gestus wie, wie der Schau. Nun ist es aber so, dass dieser Brille Boxers wurde ja halt designt. Ja, ich habe den Namen vergessen, aber ich glaube, es war Hartley. Ja, nicht wahr? Das war ein Künstler eigentlich, da war der Künstler des abstrakten Expressionismus. Das heißt eben der Richtung, gegen die Wolcher mit seiner Ausstellung gekämpft hat. Ja, seine Ausstellung von Brille Boxers war eine Revolution gegen den abstrakten Expressionismus. Nun, dieser Hartley, denke ich ja, heißt er, hatte keine Zeit nachzuschauen, genau. Der hat diese Brillebox gemacht, weil er mit seinem abstrakten Expressionismus kein Geld verdienen konnte. Und so hat er Geld verdient mit Design. Da er aber dessen schämte, dass er Designer ist, hat er seinen Namen nicht abgegeben. Und da er seinen Namen nicht angegeben hat, hat Wolfen gedacht, dieses Produkt ist anonym. Und so konnte er dieses Produkt eigentlich gegen seinen Autor verwenden, strategisch im ästhetischen Raum, wo im Grunde die Arbeit selbst von seinem Gegner geleistet worden war, das heißt der Brille Box, ist er ein brillantes Stück Design. Ja, das wissen wir jetzt, unabhängig davon, ob Warhol dieses Stück benutzt hat oder nicht. Das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Situation von Duchamp und zwingt uns, diese berühmte Urinoir-Geschichte noch einmal anzusehen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen, ich hasse das zu tun, mich selbst zu zitieren, aber ich kann das beinahe nicht vermeiden, der Umschlag vom Buch Logik der Sammlung gesehen haben. Auf diesem Buch, auf dieser Umschlag von diesem meinem Buch, ist ein Mädchen abgebildet, das ein Fountain, das ein Brunnen, künstliche Brunnen betrachtet. Ja. Das ist die rechte Hälfte von einer Werbungsbroschüre oder von einem Werbungsblatt, wo auf der linken Seite, was auf dem Umschlag nicht erscheint, steht ja Beschreibung und ein Bild von diesem Urinoir, das Duchamp benutzt hat. Das heißt, Duchamp hat diese Urinoir nichts anderes gefunden, als nur das Werbematerial des Designers, das verschiedene Modelle von dieser Art Einrichtungen angeboten hat in dieser Werbedesign-Broschüre, Werbedesign-Information. Man hat uns vielen Urinoirs diese ausgewählt. Und zwar, dieses Urinoir bezeichnet als Fountain. Und Fountain tatsächlich finden wir auf der rechten Seite, der gleichen Seite in dieser Werbebroschüre. Das heißt, von Anfang an, die scharfe Grenze zwischen Kunst und Design Technik wird infiziert, in Frage gestellt, unterwandert, dekonstruiert, ja, um ein modisches Wort zu verwenden, durch das Design. Design ist die Kraft, die diese Grenze in Frage stellt und unterwandert. Das ist eine Tatsache, die viele irritiert. Wenn wir der herrschende Diskurs über Design, kritischen Design, kritischen Diskurs verfolgen, dann operiert dieser Diskurs immer mit der gleichen Opposition. Das Sein versus der schöne Schein. Ja. Design ist das, was uns zu irgendetwas verführt, durch den Schein, wovon wir eigentlich nicht wissen, was das eigentlich ist. Das heißt, um Design zu beschreiben, benutzt man die älteste philosophische Figur der Welt, das ist die Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung. Diese Unterscheidung, die platonischen Ursprung hat, und als wir Platon gelesen haben, haben wir auch diese Unterscheidung thematisiert. Am Beispiel zum Beispiel der Unterscheidung zwischen Koch und Arzt. Der Arzt ist derjenige, der weiß, was man essen soll, damit man gesund ist. Das heißt, er kennt die wahren Bedürfnisse des Menschen und kennt die Produkte, die diese wahren Bedürfnisse adäquat befriedigen. Also ein rationales Wesen, ein rationaler Mensch, wird, wenn er etwas essen will, nicht wahr, sich an den Arzt wenden und der Arzt gibt ihm eine Anweisung, ein Diät, ja, nicht wahr, das wäre gut. Was macht aber nicht derjenige, der das Wesen des Essens, das Wesen des Organismus und das Wesen des Produkts ja, betrachten will, sondern allein die Erscheinung. Der geht nicht zum Arzt, sondern der geht zum Koch. Ja. Weil der Koch bereitet dieses Essen auf der Art und Weise, dass es gut schmeckt, ohne dass man eigentlich weiß, ob dieses Essen nützlich ist oder schädlich. Das bedeutet, dass der Unterschied zwischen Design und dem, was designt ist, ist verankert metaphysisch in der Tradition der Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung, zwischen Sein und Schein, zwischen wahren Bedürfnissen, die das Wesen auf das Wesen des Produkts zielen, und der falschen Bedürfnisse oder Leidenschaften, die eigentlich auf Verführungen, die sich nur auf der Oberfläche richten. In diesem Sinne ist Design eine Täuschung, eine Irreführung und als solche wird es auch bekämpft. Ja, war, wenn wir, deswegen ist Design Crime, ja auch, das ist eine andere Dimension des Gleichen. Von Hal Foster und anderen ausgehend bis zur deutschen Feuilleton beginnt und endet jeder kulturkritische Text mit dem Aufruf, ja nicht wahr, das wahre Sein von Schönheit zu unterscheiden und endlich sozusagen Design zu vergessen und zum Wesen der Dinge vorzubringen. So beschreibt auch unsere Welt Guy Debord, die wir lesen werden, als Société des Spektakels, als Gesellschaft des Spektakels. Das heißt, eine Gesellschaft, in der, wie ich gerade gesagt habe, das ganze Wesen verschwunden ist, das Sein verschwunden ist, hinter der Erscheinung, hinter dem Schein, wo die Gesellschaft nicht mehr fähig ist, zwischen Realität und ihrer Erscheinungsformen zu unterscheiden, eine Gesellschaft, die in der derealisierten Irrealität lebt. Und diese Société des Spektakels von Debord hat viele Autoren beeinflusst, wie Baudrillard und viele andere. Also die heutige Kulturkritik, der heutige kulturkritische Diskurs nimmt weitgehend Debord den Ausgangspunkt und sagt, nicht einmal das ist möglich. Nicht einmal der Schein abzutragen, um zu sein vorzudringen, ist mehr möglich. Wenn wir das tun, bekommen wir noch nichts. Ja? Wir sind in einer Situation eines totalen Nihilismus. Ja? Sozusagen die Welt, in der wir leben, ist designtes Nichts. Ist tatsächlich Reis des Todes. Und wenn wir versuchen, sozusagen von Plato angeleitet oder vom deutschen Feuilleton von FAZ angeleitet, was das Gleiche ist im Wesentlichen, versuchen sozusagen das Design abzustreifen und das wahre Kern der Dinge, der wahre Kern der Dinge zu, freizulegen, wir würden überrascht, dass es einfach nichts gibt. Na gut, das ist eine extreme Form der kulturellen Kritik. Extreme Form der kulturellen Kritik, die allerdings in sich alle die einschließt, wie von zum Beispiel von Benjamin, der die Ästhetisierung der Politik oder Politikdesign gleich mit dem Faschismus gleichsetzt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Politik auch eine Ware ist, ja, nicht wahr? Und wenn man die gut designt, dann kann man sagen, die Politiker verführen durch ihr Erscheinungsbild. Also diese Art Kritik nach Benjamin ist extrem verbreitet. Ja? Ständig wird uns gesagt, weg von der Ästhetisierung der Politik hin zu dem, was die Politik eigentlich sagt und was sie fordert. Sehen Sie nicht, wie schön Frau Merkel aussieht, sondern denken Sie darüber, was für ein furchtbares politisches Programm sie vorschlägt und welche Interessen sie eigentlich vertritt. Ja. Das ist die Forderung an einen mündigen und kritischen Bürger, sich sozusagen der Schein imaginär wegzuwischen und zu wahren Programmen, zu wahren Interessenvertretung in der Politik zu kommen. Allerdings gerade an dem Punkt komme ich zumindest zu einer Überlegung, die ich Ihnen vortragen möchte und die ich ja weiter thematisieren möchte, eigentlich im Seminar. Okay, wir können sagen, dass Design und Warenökonomie insgesamt Kommodifizierung des gesellschaftlichen Lebens dazu führt, dass auch die Politik und auch die Kunst und die Kultur alles einbezogen wird in dieser wahren Welt. Und diese Waren und Design ist das, was uns zu dieser wahren Welt als Konsumenten verführt. Zum Teil ist es so. Zum Teil ist es aber nicht so. Und zwar eine gewisse Vorahnung dessen, dass es zum Teil nicht so ist, finden wir bei relativ vielen Autoren, schon im 19. Jahrhundert, aber das 20. Jahrhundert, aber irgendwie in einer eher bürgerlichen Form. Und das möchte ich ein bisschen systematisieren. Und zwar gibt es eine einfache psychologische Tatsache, die oft übersehen wird bei dieser Geschichte mit der Verführung und so weiter und so fort. Nämlich, die geht davon aus, also der ganze Diskurs geht davon aus, dass das Design in dem Sinne verführt, dass ich unmittelbar als Konsument das, was mir angeboten wird, mag, dass es mich anspricht, dass mein Eros aufgeweckt wird, dass es wirklich, dass ich sozusagen mich verliebe in diesen Gegenstand und diesen Gegenstand kaufe. Ja. Also, das ist eine, ich weiß nicht, Waschmaschine oder was auch immer. Und wenn ich diese Waschmaschine sehe, und sie ist gut zu sein, bin ich vom Eindruck dieser Waschmaschine dermaßen überwältigt, aber nicht vom Eindruck der Waschmaschine, dass dann zumindest von der Werbung für diese Waschmaschine, dass ich mir dermaßen in dieser Waschmaschine verliebe und dass diese Waschmaschine mir dermaßen unmittelbar gefällt, dass ich nicht einmal die Frage stelle, ob diese Waschmaschine wirklich gut funktioniert, ob sie gut wäscht, ob sie passende, zum Beispiel ökologisch relevante Mittel verwendet und überhaupt, ob ich eine Waschmaschine brauche und was auch immer. Sondern ich werde verführt zum unmittelbaren, erotischen, sexuellen quasi Drang, diese Waschmaschine unbedingt zu besitzen. Ja. Diese Vorstellung, dass mein Verhältnis zum designten Ware im Wesentlichen ein erotisches, sexuelles Verhältnis ist oder aufgebaut ist als solches, ist ja eine grundsätzliche Voraussetzung dafür, dass dieser Art Diskurs überhaupt in Gang kommt. Weil es ist eben diese Abwehr der Verliebtheit oder Abwehr des sexuellen Verlangens anhand eines Aussehens, ja, anhand der äußeren Form, dass der Plato eigentlich dazu bewegt, so etwas wie einen wahren philosophischen Eros zu entwickeln. Also ich liebe nicht die Waschmaschine, sondern ich liebe, ich weiß nicht was, Nee, Waschmaschine ist ebenfalls diktatorisches Beispiel. Sondern ich liebe nicht unmittelbar erotisch einen guten Steak, sondern ich liebe philosophisch erotisch die Pillen, ja, die mir Arzt verschreibt, auch wenn sie bitter schmecken. Ich frage mich aber, ob dieses Modell einer unmittelbaren, quasi erotischen Verführung tatsächlich das Modell ist, das sozusagen Design anstrebt und tatsächlich das Modell ist, das dass das Verhalten des Konsumenten auf dem Markt bestimmt. Nun, einige Soziologen, zumindest schon sehr früh, und wir werden sie lesen, nämlich Gabriel Tarte oder Thorsten Veblen und viele anderen, haben relativ früh bemerkt, dass es gar nicht der Fall ist, sondern dass dieses Aussehen uns immer wieder ziemlich kalt lässt und trotzdem kaufen wir diese Waschmaschine. Wir kaufen diese Waschmaschine nicht, weil sie uns gefällt, sondern weil es cool ist, diese Waschmaschine zu haben. Das heißt, wir kaufen diese Waschmaschine nicht, weil uns diese Waschmaschine gefällt, sondern weil wir annehmen, dass wir dafür gelobt werden, wie wir diese Waschmaschine anderen zeigen, dass wir die besitzen. Das heißt, Konsum und der Akt des Konsums ist nicht das Ziel in sich selbst, sondern ist nur ein Mittel zu dem, was man charakterisieren kann als Selbstdesign oder Selbstkommodifizierung. Das heißt, ich erwerbe mir bestimmte Gegenstände, nicht weil ich sie mag, sondern weil ich mich mit bestimmten Zeichen ausstatte, von denen ich annehme, dass die anderen sie mögen. Und zwar nicht alle anderen, sondern bestimmte anderen. Das heißt, die anderen in den Augen der ich cool aussehen will. Es ist offensichtlich, dass die Mode so funktioniert und alles andere auch. Das heißt, die Menschen erwerben Dinge keinesfalls mit wenigen Ausnahmen, aber im Wesentlichen nicht, weil sie mögen, sondern weil sie denken, dass sie sich bekennen dadurch, dass sie diese Dinge kaufen, zu bestimmter Lebensweise, zu bestimmtem Milieu. Letztendlich handelt es sich um ein politisches Bekenntnis, möchte ich sagen. Das heißt, es handelt sich nicht nur um die Infizierung der Politik mit der Ökonomie, es handelt sich weitgehend und viel radikaler Form um die Infizierung der Ökonomie durch die Politik. Durch die Politik im sehr einfachen und fundamentalen Sinne des Wortes. Das heißt, ich bekenne mich zur Mitgliedschaft in einer Menschengruppe, indem ich mich mit Zeichen dieser Menschengruppe ausstatte, die für diese Menschengruppe als sozusagen Tastgruppe gedacht wird. Ich trage bestimmte Dinge, weil ich mich nicht als Betrachter eines wahren Spektakels, sondern als Schauspieler auf der Bühne betrachte letztendlich. Und weil ich von anderen als ein solcher Schauspieler, als Kunstobjekt betrachtet werden will, der Mensch wird selbst zu Kunstwerk, der Mensch will selbst zu Objekt betrachten, designt sich selbst als Ware, kommodifiziert sich selbst und verkauft sich selbst für andere auf einem symbolischen und politischen Markt. Wobei die Möglichkeit, das zu tun, ist eben das Design. Design ist deswegen die Möglichkeit, das zu tun, weil das Design markiert im öffentlichen Raum, das heißt im öffentlichen Raum der allgemein zugänglichen Betrachtung, die Form und damit auch den symbolischen Wert bestimmter Waren. Das heißt, wenn ich eine Waschmaschine benutze, die meine Wäsche wäscht, es ist ein privates Bedürfnis, meine Wäsche reinzuhalten, die ja dadurch befriedige, dass ich diese Waschmaschine besitze. Es ist sozusagen rein ökonomischer und rein persönlicher, privater Aspekt an meine Verwendung dieser Waschmaschine. Ich benutze aber diese Waschmaschine, die so designt ist und nicht anders designt ist, und von dieser Firma und die anderen Firma, um mich in einem öffentlichen Raum der Betrachtung, der ästhetischen Betrachtung oder des ästhetischen Urteils zu situieren. Das heißt, Design ist die öffentliche Bekundung oder öffentliche politische Seite meines privaten Konsumverhaltens. Das ist ja ganz klar an den Fällen, wo Designprobleme zu politischen Problemen werden. Als Beispiel würde ich nehmen Kopftuch. Kopftuch ist nichts anderes als Designgegenstand. Ja, ist ja allerdings verboten, ja, nicht wahr? Zum Tragen in bestimmten Plätzen. Was mich absolut erinnert an meine Schuljugend. In meiner Schuljugend in der Sowjetunion wurde es verboten, auf dem Territorium der Schule Jeans zu tragen. Was das bedeutete, Bekenntnis zur amerikanischen Lebensweise. Außerhalb der Schule konnte man Jeans tragen. Das ist absolut die gleiche Logik. Und ich frage mich, wo beginnt diese Logik und wo die endet? Zum Beispiel, wir haben noch nicht die Situation, bei der Prada oder Gucci oder Yamamoto sich zum Ziel gesetzt haben, Kopftuch zu designen. Aber wenn zum Beispiel Prada oder Gucci islamische Kopftücher produziert, sind das die gleichen, die verboten sind oder nicht? Das ist zum Beispiel eine Frage, die, obwohl sie nebensächlich zu sein scheint, eigentlich ins Zentrum unserer gesellschaftlichen Lebens führt. Weil es handelt sich um nichts anderes als visuelle Grenzen, die Grenzen der Manifestation der politischen, kulturellen Identität oder Andersartigkeit. Wie designt man Identitäten? Wie designt man die Differenzen? Das ist die fundamentale Frage, die sozusagen unsere Gesellschaft insgesamt definiert. Im Sinne zum Beispiel von Carl Schmitt, ja, der schon damals gesagt hat, die Frage nach dem einen, nach dem eigenen und Fremden, nach dem Freund und Feind, ist nicht die Frage, die reduziert werden kann auf irgendwelche grundsätzliche, essentielle, zum Beispiel Interessengegensätze. Ja? Der Feind ist nicht derjenige, der zum Beispiel andere Interessen hat, eben im Sinne der Politik. Weil da gibt es ja immer die Möglichkeit des Interessenausgleichs. Der andere ist der andere und Feind, wenn er anders ist. Nicht, weil es was anderes will oder in seinem Wesen irgendwelche Andersartigkeit ausweist, sondern gerade weil er in seiner Form nach, also seiner ästhetischen Form nach, sich als Fremder und andere manifestiert. Wie weit dieses Design-Denken fast unbemerkbar gegangen ist, merke ich immer, wenn ich mir anschaue, dass deutsche Fernseher, wo immer wieder Filme kommen, ja, Berichte kommen über die multikulturelle Gesellschaft und solche Geschichten. Ja. Und dann immer wieder zeigt man so eine Menschenmasse mit sehr vermischten rassischen Merkmalen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, schwarz oder was auch immer, oder eben mit dem Kopftuch oder wie auch immer. Und dann wird gesagt, sehen Sie, das ist das gute Beispiel einer multikulturellen Gesellschaft. Da muss ich immer lachen, weil der Filmemacher geht davon aus, dass es eine absolute Korrelation gibt zwischen der Kultur der Menschen und seiner äußeren Form. Im Grunde, was er zeigt, sind die Menschen, die unterschiedlich designt sind. Dass sie von unterschiedlicher Kultur sind, das kann man nicht sagen, auf der Grundlage dieses Filmberichts. Ob sie der gleichen Kultur sind oder nicht der gleichen Kultur sind, ob sie multikulturell sind oder nicht multikulturell sind, das ist eine platonische Frage. Das ist die Frage danach, was der andere denkt. Die Frage der Kultur ist, was er denkt. Was aber der andere denkt, ist für unsere Kultur absolut irrelevant geworden. Für uns ist relevant geworden nur, wie er designt ist, wie er aussieht und wie er sich kleidet und wie er sich bewegt und so weiter und so fort. Das ist das Entscheidende und das ist die Kultur. Das heißt, zwischen Design und Kultur gibt es eine absolute Identität. Und wenn man eine multikulturelle Masse zeigt, dann Masse zeigt er von einer Masse von Menschen, deren Körper oder Kleider auf unterschiedliche Weise designt sind. Dabei ist es besonders witzig, wenn man New Yorker Masse zeigt, wo die Menschen ganz offensichtlich die gleiche Kultur haben, nur eben unterschiedlich designt. Das bedeutet, dass wir das Aussehen oder das Design, sei es Körperdesign, sei es Design unseres sozialen Verhaltens, sei es Design unserer Wohnung und so weiter, in erster Linie im Rahmen nicht der realen, sondern der symbolischen Ökonomie, im Sinne eines symbolischen und politischen Werts betrachten. Was noch charakteristisch ist, im Falle eines Phänomens, das wir, das ich als konsequenter Konsum oder radikaler Konsum bezeichnen würde, Bataille folgend. Das heißt, der Konsum nicht als Aneignung und Benutzung, sondern als reine Zerstörung der Welt und der Produktwelt insgesamt. Das ist der Krieg. Der Krieg ist eine Form des Konsums. Und eine solche Form des Konsums, die die Dinge und die Menschen, wie Bataille tatsächlich sagt, vergeudet, also nicht benutzt, sondern einfach zerstört. Das heißt, der Form des radikalen Konsums. Und sich selbst auch zerstört, wie zum Beispiel Selbstmordattentat, die wir jetzt zurzeit erleben, auf unserem Fernsehen. Und es ist ganz offensichtlich, dass alle diese Ereignisse der Zerstörung und Selbstzerstörung, die wir ständig erleben in unserem Fernsehen, sind höchst designt. Es handelt sich immer um bestimmte designte Bekenntnisbriefe und Bekenntnisvideos. Es handelt sich um Rituale des Selbstmords. Die Sorge ist, dass die Medien sofort darauf anspringen und passende Berichte verbreiten. Über die Appropriation des Hollywood-Films bei 11. September hat man schon oft gesprochen. Aber vor kurzem gab es hier ein sehr interessantes Beispiel, wie die vier Amerikaner getötet worden waren in Fallujah und ihre Leichen wurden geschleppt durch die Straßen geschleift und zwar genau so in der gleichen Position wie die Leichen in Mogadischu und vor allem in dem Film Black Hawk Down. Das heißt, wir haben eine ständige Appropriation der Bilder der Zerstörung und Selbstzerstörung als Ereignisdesign, jetzt im Unterschied zu Produktdesign, man kann sprechen über Ereignisdesign, nicht wahr? Als Ereignisdesign. Und darüber gibt es ja auch nicht interessante visionäre Texte von M. Bataille und vielen anderen aus 20er, 30er Jahre, 40er Jahre, die ich auch lesen möchte. Ich glaube, ich bin fast am Ende meiner Präsentation. Vielleicht nur so viel, dieses Seminar folgt eigentlich dem Seminar über die Utopie. Das Seminar, das ich gemacht habe im letzten Semester. Und so möchte ich eine gewisse Kontinuität andeuten. Und warum ich eigentlich von der Problematik der Utopie zur Problematik des Designs übergegangen. Man muss ja auch nicht vergessen, dass die Utopie nichts anderes ist, das habe ich schon mal gesagt, ja, oder also mehrmals gesagt, im letzten Semester, nichts anderes ist als ein Kampf gegen das Design. Die absolute Bedingung des Aufbau der wahren Gesellschaft für Platon ist die Absage an die Künste, wobei er unter die Künste keineswegs, wie ich schon angedeutet habe, so etwas versteht wie die Herstellung der Kunstwerke, ja, im Sinne der kantianischen und nachkantianischen Ästhetik. Sondern es handelt sich um die Verschönerung unserer Reden, also poetische Funktion unserer Reden, die wir politisch halten und an die politische Öffentlichkeit richten. Er wendet sich gegen die Dichter, die durch die rhetorischen Mittel, also man kann sagen, durch das rhetorische Design ihres Message, zu bestimmten Ansichten verführen, statt diese Einsichten mit logischen Mitteln im Sinne des Wesens dieser Einsichten der Leuten verständlich zu machen. Also der ganze sozusagen Aufbau der richtigen Gesellschaft ist die Bekämpfung der Erscheinung, ist die Bekämpfung des rhetorischen Designs. Thomas Morus verbietet jegliche Mode und jegliche Unterscheidung in der Kleidung. Ja, nicht wahr? Alle Bewohner der Utopie tragen die gleichen Kleider, also nur unterscheiden nach männlicher oder weiblicher, von den gleichen Farben und benutzen überhaupt keine Verzierung oder Schmuck oder was auch immer. Das heißt, sie benutzen nichts, was ihre spezifische Stellung, ihre spezifische politische Bekenntnis, ihre spezifische ideologische Position kenntlich machen könnte, ja, im öffentlichen Raum. Im öffentlichen Raum, sie präsentieren sich auch immer gleiche Gestalten. So wie zum Beispiel in maoistischem China, ja, wo es auch verboten war, als in einem utopischen Staat, sich anders zu kleiden oder anders zu schmücken oder anders zu zeigen, wie der Chinese überhaupt oder die Chinesen sich zeigen sollten. Das heißt, die Absage an das Design ist gleichzeitig eine Absage an die Möglichkeit einer symbolischen und politischen Ökonomie jenseits der wahren Ökonomie. Die wahre Ökonomie war übrigens erlaubt, ja, nicht wahr? Die Befriedigung der Bedürfnisse, wenn sie richtige Bedürfnisse sind, diese Befriedigung der Bedürfnisse ist ja erlaubt in jeder Utopie. Bei Morus und bei Platon und auch im maoistischen China. Was nicht erlaubt worden war, eben die Einführung einer Mode oder die Einführung einer symbolischen politischen Ökonomie. Das heißt, die Möglichkeit, durch das Design das Innere zum Äußeren zu machen. Und Rousseau, der Vater sozusagen aller modernen Utopien, tut das Gleiche und wie Sie wissen, verbietet ja auch alles, was nicht naturell ist, was L'homme artificiell ausmacht und nicht L'homme naturell. Der eben sich durch diese symbolische Abzeichen, die alle symbolische Abzeichen und Mode und so weiter abgelegt hat, dann ist er L'homme naturell. Na gut. Aus der Position des äußeren Betrachters bieten sich uns diese Gesellschaften allerdings als die Gesellschaften des totalen Designs. Wir können sagen, dass es keine so durch und durch designte Gesellschaft war als der maoistische China. Und inzwischen bewundern viele Designer eben das. Ja. Der chinesische Look, der maoistische Look, hat sich so tief eingeprägt in modernem Bewusstsein, dass keine Ahnung. Auch der, wenig ästhetisch angelegte Sowjetunion und so weiter, aber inzwischen auch die DDR-Ästhetik, nicht nur mit Goodbye Lenin, sondern auch generell. Diese Austerität, dieser Minimalismus, dieser Reduktionismus, dieses Anti-Design ist der radikalste Design des 20. Jahrhunderts. Das ist gar keine Frage. Wie auch in der Kunst. Der eigentliche Künstler des 20. Jahrhunderts ist Antikünstler. Die eigentlichen Designer des 20. Jahrhunderts sind Antidesigner. Und der richtige Antidesigner war eben die Leute wie Stalin, Mao, Hitler und so weiter. Jeder Mensch erkennt eine SS-Uniform. Jeder Mensch erkennt wieder ein Maulhut, wie ich gesagt habe. Und die haben sich viel tiefer eingeprägt, als Prane, Mammut und SS zusammengenommen. Das war auch der Grund, warum gerade die radikalsten Designer des 20. Jahrhunderts sich zum Antidesign bekannt haben. Ja? Um zum Anfang meines Vortrags zurückzukommen, dieser Design Scrime, ja, ist nicht wahr, nicht anders als Übersetzung ins Englische des Titels von Adolf Loos, Ornament ist Verbrechen. Und Ornament ist Verbrechen von Adolf Loos war nichts anderes als eine programmatische Schrift zur Einführung eines radikalen neuen Designs. Ja, da war ein Architekt-Designer und eine äußere Innenausstattung des modernen Hauses. Und zwar eine solche Ausstattung, die eben radikal minimalistisch, nicht einmal funktionalistisch, nicht einmal funktionalistisch, weil radikal minimalistisch, radikal asketisch sein sollte. Die Askese, das heißt die katholische Askese. Ja. Der katholische Kleinungsorder, ja, nicht wahr, von Heiligen Franziskus zum Beispiel, ist wahrscheinlich eine der höchsten Errungenschaften des Designs in der ganzen Menschheitsgeschichte. Das heißt, so wie Arte Povera, so wie der Minimalismus oder Konzeptualismus, die Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts sind, ist der utopische Einzeldesign nichts anderes als das Design des 20. Jahrhunderts. Und in diesem Sinne, die Verbindung zwischen Utopie und utopischem Design und utopische Utopie als Antidesign muss konsequent geklärt und thematisiert werden. Übrigens, gestern habe ich zugesagt für ein Designprojekt einen Text zu schreiben. Das Designprojekt wird gezeigt, Architektur- und Designprojekt, als Beitrag der Schweiz bei der Architekturbiennale in Venedig in diesem Jahr. Nämlich dieser Schweizer Pavillon wird gemacht von einem relativ jungen Architekten und Designer, das heißt Christian Waldvögel, der vorschlägt, also es ist so ein langjähriges Projekt, ja, um die Erde herum ein Ei zu bauen, die Erde konsequent zu zerstören, also zunächst einmal den Kern zu zerstören, auspumpen, ja, aus dem Material, das man so gewinnt, das Innere dieses Ei zu bedecken und so einen neuen Rahmen zu schaffen, der von dem Raum, in dem wir leben, vorteilhaft sich unterscheidet dadurch, dass wenn man in den Himmel guckt, man auch wieder die Erde sieht und nicht den Kosmos, den kosmischen Raum. Er hat gesagt, dass er ist immer irritiert, dadurch, dass er, wenn er in den Himmel schaut, er immer die Sterne sieht, was ihm langweilig und irgendwie vom Aussehen nicht zusagt. Ja. Das ist eine typische moderne, sozusagen, Aversion gegen alles, was steht und leuchtet. Ja. Das, was für Griechen ideal war, ist für unsere Zeit initiieren. So meinte er, viel besser wäre, wenn man im Himmel schaut, dass man die andere Zeit, dieses Ei sieht, ja, mit Städten, ja, ich war, die leuchten in der Nacht. Und die Straßen, wo viele, also so wie jetzt man Erde sieht, wenn man zum Beispiel ein Flugzeug nach unten kommt. Das macht Himmel viel beweglicher und viel attraktiver. Und so, mit diesem Ziel ist dieses Projekt ja auch angelegt. Ich habe dieses Projekt als Beispiel, das mir gut gefallen hat, deswegen schreibe ich gerne ein bisschen dafür. Es gibt übrigens immer schon ein gewisser Protest. Jetzt in Los Angeles gibt es eine, aber ich glaube, gibt es eine Bewegung gegen die Light Pollution. Nämlich, dass der Licht der Städte so stark wird, dass man, wenn man schon die Sterne sehen will, das nicht schafft. Ich habe so einen Text geschrieben, das heißt von Light Pollution, von Enlightenment, from Enlightenment to Light Pollution. Also entwickelt von der Aufklärung zu Light Pollution. Dass tatsächlich von dieser Mangel ausgehend tatsächlich der letzte Schritt wäre, überhaupt die Sterne und die Stadtlichter konsequent zu ersetzen. So, ein solches Designprojekt oder Architekturprojekt ist aber eher dem Projekt eines Selbstmörders verwandt oder dem Projekt, einen Krieg als künstlerisches Ereignis zu organisieren und dem Projekt, eine platonische Gesellschaft ohne Mode aufzubauen. Insofern, dass wir hier mit Ereignis zu tun haben, mit der Zeit und nicht mit dem Raum. Das heißt, wo wir die Produkte hervorbringen, wo die Produkte schaffen, haben wir mit Gegenständen im Raum zu tun. Wir haben mit einem Ding zu tun, dessen Form eine räumliche ist. Ich glaube, das Design von heute, sei es politische Design und Fernsehen, sei es utopische Projekte und so weiter und so fort, haben mit Ereignis zu tun, Ereignisdesign zu tun, mit Ablauf bestimmter Rituale zu tun und mit Gestaltung der Zeit zu tun. Das heißt, die Frage nicht, wie ich einem Ding eine Form gebe, sondern wie ich einem Zeitablauf eine Form gebe. Und wenn ich zum Beispiel so etwas wie ein Projekt vorschlage, wie von Waldvögeln, wie ich gerade beschrieben habe, dann sicherlich geht es nicht darum, um dieses Projekt letztendlich zu realisieren, sondern es geht darum, dass man sich vorstellt, wie die Menschheitsgeschichte aussehen würde. Soll sich die Menschheit entschließen, dieses Projekt zu realisieren? Wäre es so, wäre die Menschheitsgeschichte anders aussehen, anders strukturiert werden, auch geschichtlich anders strukturiert werden, und die Geschichte hätte eine andere Form. Das heißt, die Formgebung bezieht sich letztendlich nicht auf den Gegenstand, sondern nicht auf den Universum selbst, sondern die Formgebung bezieht sich auf eine gewisse Zeit, die uns als Zeit der Realisierung eines Projekts mit einem gewissen Anfang, mit einem gewissen Ende, mit gewissen Voraussetzungen, gewissen Teils. Genau. Okay, jetzt bin ich am Ende und ich weiß nicht, wie man am besten verfährt.